Klartext, der Anschau-Talk mit Nicoletta Cimino. Klartext wird euch präsentiert von Klaus und Kappeler AG in Brück, eurem Photovoltaik-Spezialist. Ob Planung, Neuinstallation oder Unterhalt, alles aus einer Hand für eine leistungsstarke PV-Anlage. Mehr unter g-k.ch.
Willkommen zu Klartext am Aschur-Tag, der neuen Gesprächssendung auf Kanal 3, aschur.ch und als Podcast auf allen grossen, wichtigen Podcast-Plattformen. Jede Woche rede ich fast eine ganze Stunde mit einem Gast, der etwas zu erzählen hat. Und mit meinem heutigen Gast kann man sagen, der hat das definitiv. Er prägt seit Jahrzehnten mit seiner Arbeit die Schweizer Gesellschaft, die Schweizer Kulturwelt, die Medienlandschaft hat er auch prägt. Und er ist ein begnadeter Netzwerker und ein erfahrener Manager. Willkommen hier im Klartext, ein Ehrenpräsident vom Filmfestival Locarno, am Marco Solari.
Guten Abend.
Marco Solari, die erste Frage, die ich all meinen Gästen stelle: Wo müsste man eurer Meinung nach mehr Klartext reden?
Medien. Medien müssen Klartext reden und ich muss zugeben, dass ich sehr glücklich bin über unsere Schweizer Medien. Zum Beispiel, wenn es darauf abkommt, dass man Hintergrund beleuchtet, dass man die Leute nicht lügen oder bluffen oder etwas vorspielen, dass man hinterfragt, dass man Interviews nicht einfach schriftlich Fragen schickt und dann nachher eine Medienstelle Antworten gibt, sondern dass man face-to-face macht, also indem, dass man den Leuten ins Gesicht schaut und in die Augen schaut und nachhakt.
Man muss dazu sagen, ihr seid eigentlich ein Medienprofi, nicht nur wegen dem, dass ihr immer mit vielen Journalisten zu tun habt, sondern ihr habt auch mal in einem Medienkonzern gearbeitet, nämlich bei Ringier. Da kommen wir dann vielleicht noch drauf. Ich werde euch schnell vorstellen, es ist sehr umfangreich, was ihr alles gemacht habt. Vielleicht zuerst einmal, was viele Leute nicht haben gewusst, vielleicht, aber man hört es, ihr redet Berndeutsch, ihr seid nämlich halber Emmentaler, halber Tessiner. Ihr seid als Kind in der Stadt Bern aufgewachsen. Euer Vater, der Tessiner ist, war Direktor von der eidgenössischen Fremdenpolizei. Ihr habt die Schule und das Gymnasium in Bern gemacht, nachher ein Studium Sozialwissenschaften in Genf. Dann seid ihr für Kuoni als Manager in diversen Ländern gewesen, später der Direktor Ente di Cinese per il Turismo, also Tourismusdirektor für den Kanton Tessin. Ihr seid verantwortlich gewesen für die 700-Jahr-Feier von der Eidgenossenschaft, die hat 1991 stattgefunden. Ihr seid in der Verwaltungsdelegation gewesen vom Migros-Genossenschaftsbund, eben als stellvertretender Konzern Chef bei Ringier, natürlich Präsident vom Internationalen Filmfestival von Locarno und jetzt seit 2023 Ehrenpräsident. Marco Solari, so viel in ein Leben gepackt und noch so energievoll, das muss an der Tessiner Luft liegen.
Nein, ich glaube, jedes Leben ist extrem intensiv und über jedes Leben könnte man ein Buch schreiben. Und ich glaube nicht, dass ich mehr geleistet habe als Tausende und Tausende andere, die vielleicht das im Stillen gemacht haben. Klar, die Präsenz war öffentlich gewesen, aber ich fühle nicht, dass ich mehr gemacht habe als andere.
Bescheiden, ihr seid in Bern aufgewachsen. Was habt ihr für eine Kindheit gehabt?
Das ist eine interessante Frage. Ich habe eigentlich eine glückliche Kindheit gehabt, wobei aber, muss zugeben, ich hatte einen sehr strengen Vater gehabt, weil es war natürlich eine Kindheit gewesen vor 1968 und da ist man mit den Kindern nicht zimperlich umgegangen. Die Kinder mussten folgen und zwar sehr, sehr präzise und sehr streng, aber ich habe immer erlebt, auch daheim, dass es sehr gerecht war. Er war extrem gerecht.
Streng und gerecht.
Streng und gerecht, ja. Mhm. Mutter hat das nachher mit einem metallischen Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit oft wieder gut gemacht.
Jetzt ist es ja so, wenn man von der Erziehung etwas mitnimmt, entweder man wird ganz anders als die Eltern, weil man sagt, ich will das ganz anders machen, oder, und das ist eine Feststellung, die, glaube ich, viele Leute machen, irgendwann ist halt das Gleiche und dann denkt man, jetzt habe ich geredet wie meine Mutter oder jetzt habe ich geredet wie mein Vater. Wie habt ihr das gemacht mit euren Kindern? Seid ihr auch streng und gerecht gewesen oder eben nicht?
Ich hatte das Gefühl, ich sei viel konsilianter. Meine Kinder sagen mir heute, sie waren streng und gerecht gewesen.
Eben gleiche Prägung, oder?
Mhm. Absolut.
Und dann seid ihr auf Genf studieren. Warum das Studium, das ihr habt gewählt, Sozialwissenschaften?
Weil alles, was den Mensch betrifft und den Mensch in Zusammenhang mit der Gesellschaft, also wo er lebt und wie er reagiert, das hat mich immer extrem interessiert. Und zusätzlich auch noch Geschichte und Politik. Und das ist in Genf perfekt zusammengekommen. Ich war sehr glücklich in Genf. Ich sehe immer noch auf der Universität Past Tenebras Lux, Licht nach der Dunkelheit. Ich habe drei extrem schöne Jahre gehabt. Ich musste allerdings enorm arbeiten. Ich habe mein Studium auch müssen verdienen, weil, und jetzt komme ich auf den lieben Vater zurück, der extrem streng war und gesagt hat, Marco, du wirst in Bern studieren und du wirst in Bern abschließen. Und ich, ja, in einem gewissen Moment habe ich müssen sagen, Vater, ich schließe nicht in Bern ab. Und das hat zu einem sehr wiffen Gespräch geführt. Das ist ein bisschen euphemistisch gesagt, also ein bisschen untertrieben. Und der am Schluss hat er gesagt, du gehst auf Genf, aber du musst das Studium selber verdienen. Ja. Und so bin ich nachher in den Tourismus hineingekommen. Ich habe Reiseleitungen gemacht, habe aber nachher keine Zeit gehabt, zum Beispiel 1968 sehr revolutionär zu denken und zu handeln. Die anderen haben ihre Sitzungen gemacht in der Aula und ich war in der Bibliothek und musste nachschaffen.
Also ihr habt die 68er gar nicht so leben wie eure Mitstudentinnen und Studenten?
Absolut nicht. Das hat mir nachher den Ruf eingeführt. Dort der Ruf gegeben, ich sei im Prinzip auf der anderen Seite. Ich war einfach ein recht Agnostiker gewesen, weil ich keine Zeit hatte.
Was lernt man als Reiseführer?
Oh, sehr viel. Extrem viel. Ihr lernt die Charaktere der Leute kennen. Ihr seid begeistert in der Gruppe vom Extrovertierten, der zu ihnen kommt und nach umarmt und sagt, ihr seid der Beste. Und bei der erstbesten Gelegenheit lässt er nach Lakai und der, der so still im Ecke war und ihnen nichts gesagt hat und man ein bisschen vernachlässigt hat, im schwierigen Moment ist er neben euch und hilft. Es erlaubt natürlich auch, Länderlehre zu kennen. Mm. Es erlaubt auch, vorsichtig zu sein, bei den Leuten nicht auf alles reinzugehen. Es ist eine Lebenserfahrung, eine Lebensschule, Reisen leiten.
Also eigentlich auch fremde Kulturen, den eigenen Landsleuten quasi beizubringen.
Ja, gut, das kommt noch dazu. Dem müsst ihr natürlich auch noch vorbereiten. Und es kommt dazu, dass ihr den Leuten etwas vermitteln könnt, den Leuten etwas geben könnt. Und den Leuten etwas zu geben, das ist das Schönste im Leben. Wir sind wahrscheinlich hier auf der Welt, damit wir etwas geben können.
Ihr seid dann Tourismusdirektor geworden, im Tessin jahrelang gewesen. So etwas wie der Brückenbauer, kann man sagen, zwischen dem Südkanton und der Deutschschweiz. Die redet Berndeutsch. Hilft das, eben so quasi die zwei Kulturen einander nachzubringen, wenn man eben auch nicht nur Italienisch, sondern eben auch Schweizerdeutsch kann reden und eben nicht nur Schweizerdeutsch, sondern auch fließend Italienisch?
Man muss nie vergessen, eine Sprache sind nicht nur Worte hintereinander. Eine Sprache ist eine ganze Kultur und ist eine ganze Mentalität. Wenn ich rede, musste halten, dann habe ich grundsätzlich einen anderen Aufbau von der Rede gehabt, wenn ich auf Deutsch geredet habe, als wenn ich auf Italienisch geredet habe. Es sind zwei grundverschiedene Mentalitäten, die sich nicht immer verstehen. Da können sie vermitteln, das war extrem interessant gewesen. Und natürlich hat man in der Deutschschweiz Tessin müssen erklären mit Begriffen, wo man in Tessin, wenn man Deutschschweiz erklärt, nicht gebraucht hat.
Ihr habt ein Buch geschrieben, das heisst «Unverzichtbares Tessin». Das ist im Herbst 2023 erschienen. Und in diesem Buch sagt ihr, der Kanton Tessin hat dann zumal, also in den 60er, 70er Jahren, ein Galimero-Komplex gehabt. Was meint ihr mit dem?
Minderwertigkeitskomplex. Das Tessin hat natürlich während 3 Jahrhunderte Landvögte gehabt, hat gelernt, den Rücken zu beugen. Ist nachher ein unabhängiger Kanton geworden, nicht ein sehr beliebter Kanton, weil das Tessin, das doch recht aufmüpfige der Unabhängigkeitskrieg von Italien unterstützt hat, Interessen von Österreich tangiert hat. Österreich ist in Bern interveniert. Bern hat lieber das Tessin gehabt, wo sich ein bisschen ruhiger verhalten. Das Tessin ist nachher auch benachteiligt worden. Darf nie vergessen, Tessin ist abtrennt gsi während dem Winter von den Alpen, ist also schon total Peripherie gsi, also das Peripherie-Denken. Und Tessin hat nachher auch immer wieder Flüchtlinge aufgenommen, intellektuelle Flüchtlinge, wo in Opposition zur italienischen Regierung waren.
Also während der Zeit vom Faschismus.
Zum Beispiel schon noch vorher die Anarchisten, die Sozialisten, die 1898 vom General Bava Beccaris zusammengeschossen wurden und während dem ganzen Faschismus. Und die Oppositionellen haben natürlich nachher auch sehr, sehr, sehr oppositionell agiert und haben damit auch Generationen von Tessiner erzogen. Und das Tessin hat immer ein bisschen seine anarchische Seite
jetzt gehabt. Jetzt kann man sagen, immer
was,
noch.
Und immer noch zum Teil, was in der Deutschschweiz nicht immer verstanden ist worden.
Und trotzdem die grosse Liebe von vielen Deutschschweizern zum Tessin. Viele Leute haben ja irgendeine Ferienwohnung oder gehen regelmässig in die Ferien.
Aber eben, es ist dann nachher auch, hat sich auch sehr paternalistisch ausgedrückt.
Ja.
Und davon hat das Tessin nachher einen gewissen Minderwertigkeitskomplex bekommen. Und man hat das Tessin eigentlich ein bisschen reduziert auf
Zoccoli.
Ferienkanton Zoccoli, Boccalini. Und das, also die Lustigkeit. Ein grosser Intellektueller, Virgilio Girardoni, hat gesagt, wir haben aus dem Tessin ein fröhlich Volk gemacht. Und wenn man eigentlich sieht, was Tessin auch kulturell konnte bieten und was Tessin heute als Vermittler kann geben, dann ist natürlich jeder Paternalismus fehl am Platz gewesen.
Also eben weit weg von diesen Palmen und von diesen Zoccoli und vom Boccalino, wie ihr gesagt habt. Ihr seid dann Direktor geworden und ihr habt eigentlich etwas recht Radikales gemacht. Ihr habt das Image vom Kanton Tessin wirklich ändern wollen. Ihr habt Journalisten eingeladen, international, aber auch Schweizer Journalisten, und habt ihnen wirklich auch diese Seite gezeigt, die vielleicht jetzt nicht so glamourös sind, zum Beispiel Abwasseranlagen und so weiter. Ihr habt einen Prospekt gemacht, gedruckt, «Luci ed ombre del Nostro Sole», ein Prospekt, das es bis in die New York Times hat geschafft, also eben der Titel, der lacht, heisst «Licht und Schatten von unserer Sonne». Also ihr wollt eigentlich ein bisschen den Kitsch wegnehmen, oder?
Es ist tiefer gegangen. Ich wollte, dass die Leute spüren, dass man auch in der Tourismuswerbung, aber es ist noch viel tiefer, es hat nicht nur das Tessin, nicht nur der Tourismus berührt, sondern das Tessin essentiell, die Wahrheit. Wir müssen die Wahrheit zeigen und erklären. Und damit hat er Vertrauen gehabt. Was wir nachher gesagt haben, nach diesen Prospekten, das ist aufgenommen worden. Es ist nicht einfach abgelaufen wie Wasser auf einem Regenschirm, sondern es ist verstanden worden. Und ja, das ist erfolgreich gewesen.
Wo steht jetzt der Sinn heute in Sachen Tourismus?
Es ist nicht mehr der Kanton, wo man ein bisschen auf den Kanton runtergeschaut hat, sondern heute ist es ein Ferienort, aber es ist auch ein Ort, wo man sehr rasch erreicht, auch dank Alptransit, SBB, sehr rasch. Also kann man kulturell sehr wiffisch, denken das Filmfestival, denken an die Eventi Literari von Monte Verita, denken was das Lack hat. Es hat 32 Museen. Lack ist das Kulturzentrum. Das Lack muss bestehen zwischen Scala und Tonhalle und Opernhaus. Also müssen sie gut sein und sie sind gut. Mhm. Und es gibt in Tessin enorm viele kulturelle Veranstaltungen. Es gibt ganz hohe Qualität an Dienstleistung, sei es von den Hotels, sei es Gastronomie. Also ist es nicht mehr so wie früher, wenn man im Winter das Zimmer 37 vom 3. bis 7. vom 3. Juli bis 7. August im Hotel bestellt hat, Halbpension, sondern heute geht man rasch und wieder zurück.
Kommt wieder, ja.
Man ist natürlich auch mehr wetterabhängig. Das Tessin zeigt heute, was es hat, und man glaubt es auch. Es ist nicht nur eine schöne Foto, sondern es ist schön.
Mhm. Ihr seid immer noch so ein bisschen der, der das Tessin auch bei uns in der Deutschschweiz verkaufen will. Habt ihr das Gefühl, ihr habt vorhin gesagt, eben, man hat auch viele Leute aus Italien aufgenommen, also hat man auch den Blick ein bisschen vielleicht von der Restschweiz weggewendet gegen Italien. Wie ist das heute? Habt ihr das Gefühl, dass sie eher zugewendet am Norden? Oder ist das immer noch so ein bisschen etwas?
Nein, ja. Es ist ganz eine interessante Frage. Also das Tessin hat natürlich gegenüber Italien ein gewisses Misstrauen gehabt. Das ist geschichtlich bedingt. Das hat ja die Deutschschweiz gegenüber Deutschland auch gehabt, auch geschichtlich bedingt. Mussolini hat ja Grenzen vom italienischen Reich am Gotthard fixiert und das hat eine enorme Abneigung gegeben. Also das hat bis heute hat das gespielt und jetzt ist es langsam am Auflösen. Ich bin jetzt heute in einer Position, wo ich bei jeder Gelegenheit sage, passet auf, Italien ist extrem interessant. Es ist nicht mehr, dass ich das Italien vor dem Krieg und während dem Krieg. Italien ist heute auch innerhalb der Europäischen Union ein Land, das eine gewisse Stabilität hat.
Also das seit der Giorgia Meloni, das muss man sagen, oder? Die hat eine Stabilität.
Ja, die Giorgia Meloni, die hat das gut gemacht. Die hat sich gut bewegt. Sie hat es verstanden, sich zurückzunehmen. Und natürlich ist es auch eine Rechtsregierung, wobei man muss sagen, die Linkskräfte in Italien haben Harakiri gemacht, sie haben Selbstmord gemacht und haben Giorgia Meloni die Möglichkeit gegeben, sich zu bewähren und das hat sie auch gemacht.
Stichwort Italien. Ich bitte ja jeden Gast, bitten, dass er mir drei Lieder mitbringt, die ihm etwas bedeuten. Ihr habt drei italienische Stücke gewählt. Das erste, das wir jetzt gerade hören, ist von Lucio Dalla, vom Liedermacher aus Bologna. 4 Marzo 1943, also 4. März 1943, heisst das Lied. Warum das Lied?
1943 ist die amerikanische Landung in Sizilien und praktisch Befreiung hat angefangen vom Faschismus, von der Diktatur. Das Lied vom jungen amerikanischen Soldat, wo landet und erlebt einen Nachmittag, bevor dass er nachher stirbt und 9 Monate später wird Gesù Bambino geboren.
Am 4. März. Wir hören rein. Merci vielmals.
Di dice che era un bell'uomo e veniva, veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò anni la nonna, e stringendomi al petto che sapeva, sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. E forse fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro Signore. Della sua breve vita il ricordo più grosso è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
Das also der Klartext heute mit dem Marco Solari. Marco Solari, ihr seid bekannt worden, glaube ich, den meisten Leuten als Präsident vom Filmfestival von Locarno. Da habt ihr 23 Jahre lang die Rolle gehabt. Jetzt seid ihr Ehrenpräsident. Die Kunstmäzenin Maya Hoffmann hat übernommen von euch. Wie einfach oder wie schwierig ist es, wenn man 23 Jahre lang verantwortlich ist für ein Filmfestival, dann übernimmt jemand anderes. Wie schwierig ist es, da einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, ja, da kann ich jetzt wie nichts mehr dazu sagen und nichts mehr dazu machen, ich bin nicht mehr verantwortlich.
Es gibt zwei Antworten. Und die erste Antwort ist, selbstverständlich ist es nicht leicht, weil emotional ist man ja sehr stark verbunden mit einem Lebenswerk. Mm. Und man muss einfach wissen, es gehört dir nicht. Du musst können das abgeben und der grösste Dienst, den du kannst machen, deinem Lebenswerk, ist eine gute Nachfolge garantieren. Aber es ist klar, man sieht dann Sachen, die man anders gemacht hat. Und man muss auch lernen, schweigen.
Auf die Musik.
Man muss können effektiv zurücktreten. Und das heisst, dass man auch eine gewisse Eleganz muss zeigen in dieser Beziehung. Man muss elegant zurücktreten. treten. Aber andererseits muss ich sagen, ich habe mich darauf vorbereitet und es ist mir leichter gefallen, plötzlich nicht mehr in der Funktion zu sein. Weil man darf nie vergessen, nie, dass wenn die Leute anlächeln, sie lächeln nicht zur Person, sie lächeln die Funktion an. Und das habe ich gewusst. Ich habe nie gedacht, es ging um mich, sondern es ist in allem, als ich Delegierte war vom Bundesrat, ist es genau gleich gewesen, als ich stellvertretender Konzernchef war oder Verwaltungsdelegierte vom Mikrogenossenschaft. Ich habe gewusst, es ist die Funktion. Und so auch als Präsident vom Filmfestival. Also habe ich mich zurückgezogen und habe mich auf mich selber konzentriert. Und zum Glück habe ich meine Hobby.
Ah, was hat er für Hobby?
Film und Buch.
Okay.
Wort und Bild.
Okay.
Und vor allem aber, muss ich sagen, jetzt kann ich Filme anschauen, wo ich früher eigentlich gar nicht Zeit hatte, weil ich ja immer hinter den Sponsoren und hinter der Organisation nachrennen musste. Mhm. Aber jetzt habe ich auch Bücher. Ich habe mehr um mein Bett um 10 Bücher mindestens. Und meine Frau ist verzweifelt. Aber es füllt den Tag auf. Ich bin nicht gerade so strukturiert wie ein Benediktinermönch, aber ich tue mich strukturieren.
Aber wenn jemand so fest beschäftigt ist wie dir, jetzt hat er es gesagt, eure Frau verzweifelt wegen den Büchern. Ich kann mir auch vorstellen, dass es schon nicht ganz ohne ist. Ihr seid immer unterwegs gewesen und plötzlich seid ihr die ganze Zeit daheim. Wie haltet man das aus als Ehepaar? Plötzlich die Änderung?
Da müsste meine Frau fragen, aber ich habe das Gefühl, sie sei glücklich, dass sie mich nicht mehr teilen muss.
Okay, schön. Das ist aber schön, wenn man das kann sagen. Nochmal schnell zum Filmfestival. Maya Hoffmann ist ja nicht, die ist auch umstritten. Sie wird jetzt auch öffentlich kritisiert zum Teil. Man sagt, sie sei nicht bei den Leuten, sie schaffe es nicht, in Verbindung zu treten. Die Sendung heisst Klartext. Wollt ihr dazu etwas sagen? Findet ihr das auch? Tauscht ihr euch aus mit ihr?
Absolut. Und Maya Hoffmann darf man nie vergessen, sie hat nicht die gleiche Funktion, wie ich habe. Auf einer Skala 1 zu 10, sagen wir, hat mindestens 4, 5, 6, hat heute der CEO, Raphael Braunschweig, und der macht das sehr gut. Und wir haben ja in den EA gewusst, vor 3 Jahren habe ich gewusst, dass sie langsam werden müssen abgeben. Das habe ich gewusst und das habe ich vorbereitet und ich habe ihn vorbereitet. Er hat Kontakt mit den vielen Partnern, die wir gerade in der Deutschschweiz haben, weil es das Locarno Filmfestival wird vor allem von der Deutschschweizer Wirtschaft finanziert.
Nicht
und
von den
die Kontakt. Ja, es ist das Kleine, das Tessin. Mhm. Oh, aber es ist das Kleine. Also. Und das macht er sehr gut. Und wir haben nachher einen Vizepräsidenten, das ist der Luigi Pedrazzini, ehemaliger Regierungsrat. Der hat Kontakt mit den Institutionen. Und Maya Hoffmann haben wir gewählt. Warum? Weil ich habe gespürt, alle die wir in der Schweiz können, interpellieren, für das sie das Festival unterstützen, materiell auch unterstützen, das haben wir alles gemacht. Die grossen Sponsoren, die haben wir im Prinzip alle gehabt. Mhm. Aber die müssen natürlich auch gepflegt werden. Und sie sind auch gepflegt worden. Jetzt hat man einen Schritt weiter müssen machen, um das Festival, das unter den 6'000 Filmfestivals eigentlich immer noch an 7., 8. Stelle ist, um das können zu halten und vielleicht sogar weiterzuentwickeln, braucht es eine Internationalität, die ich nicht mehr hatte. Mhm. Es braucht eine Maya Hoffmann, die Kontakt hat mit den internationalen Stiftungen, auch mit internationalen Künstlern. Es ist also nicht nur, dass wir erwarten, dass Maya Hoffmann die ökonomische Stabilität vom Filmfestival bewahren und vielleicht auch noch stärken, sondern sie hat ganz sicher auch vom Künstlerischen her eine grosse Möglichkeit, das Filmfestival zu gestalten.
Jetzt 2024, also letztes Jahr, die erste Ausgabe, wo ihr nicht seid, verantwortlich war, seid ihr nicht gegangen auf Piazza Grande. Warum nicht?
Das hat eben mit einer gewissen Eleganz zu tun. Wenn man 23 Jahre lang das Ganze fast ein bisschen diktatorisch geführt hat, also auf jeden Fall mal als Übervater, dann geht man weniger. Ich hatte einen Abgang, der wahnsinnig schön war. Die Piazza, wo gestanden ist, die Standing Ovation, meine Frau auf der Piazza, wo endlich haben die Leute meine Frau gesehen, sie haben sie vorher nicht gekannt. Meine Frau Michaela, sie war sehr im Hintergrund. Und die Piazza, wo so herzlich war und die Michaela wirklich den Dank gezeigt hat. Gut, irgendwo muss man wissen, jetzt ist der Kreis geschlossen, jetzt kommen die anderen. Und man muss nicht mit der Präsenz auch nur ein klein von ihrem Licht wegnehmen. Und man macht einen Schritt zurück. Und dann vielleicht in ein paar Jahren, wenn man vergisst auch sehr rasch in der heutigen Gesellschaft, dann kann ich mich dann wieder zeigen. Aber jetzt wäre es, glaube ich, nicht angebracht.
Ihr seid ein begnadeter Netzwerker, das hätte er auch müssen sein. Und ich glaube, wenn man irgendwann mal eine Telefonnummer von jemandem sehr wichtigem will, dann hättet ihr die sehr wahrscheinlich in der Schweiz und international gespeichert. Gibt es eigentlich einen Trick, damit wichtige Leute kooperativ sind?
Nein, es gibt keinen Trick. Es gibt nur, was ich am Anfang des Interviews gesagt habe, ihr müsst so sein, wie ihr seid. Die Leute müssen spüren, dass ihr wahr seid. Ich bin überzeugt. Am Fernsehen, noch mehr als am Radio, spüren die Leute nach ein paar Minuten, der sagt die Wahrheit oder der will bluffen oder der will irgendetwas vorspielen. Der ist nicht so, wie er sich gibt. Das Scheinen und nicht das Sein. Das ist gerade am Radio und am Fernsehen haben die Leute ein Gespür. Ihr könnt nicht lügen.
Nein. Aber ihr habt schon mit mega schwierigen Leuten auch zu tun gehabt. Oder Diven, also, ich meine die Filmindustrie.
Ja, gut, jetzt, ihr könnt natürlich, ihr müsst ein bisschen Psychologe sein. Und da hat zum Beispiel, das sage ich wirklich sehr offen, die Reiseleiterzeit enorm geholfen. Ihr habt die Leute können einschätzen. Und ich glaube, das ist vielleicht etwas, was mir im Leben sehr viel geholfen hat, dass sie die Leute einschätzen.
Wer war eigentlich die grösste Diva in diesen 23 Jahren Filmfestival von Locarno, bei von all diesen Schauspielerinnen oder Regisseurinnen oder Regisseuren, Schauspielern, die sie kommen?
Wer mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist Claudia Cardinale. Und da erlebt man, dass Schönheit nicht vom Alter abhängt. Die Frau hat eine Schönheit ausgestrahlt, wo es hat angefangen in den Augen, wo so geleuchtet haben und ihr Lächeln und es war überwältigend gewesen. Aber praktisch jedes Jahr hat es Erlebnis gehabt von Divas und von Künstlern, wo enorm viel gegeben haben. Dario Fo und der Harry Belafonte und Bruno Ganz. Ich muss aber auch feststellen, dass manchmal schon, wenn man ein bisschen gekratzt hat, plötzlich gemerkt hat, ui, das ist leer. Da gibt es nichts. Da gibt's keine Substanz.
Schön, aber leer.
Mhm. Ja, das hat man auch erlebt.
Und es gibt eine Episode, die ihr in eurem Buch beschreibt, Unverzichtbares Tessin. Wenn man von Schönheit redet, jemand, der als Schönheitsideal lange galt, der Alain Delon, der war Gast. Der war eingeladen im Filmfestival und er wollte nicht aus dem Zimmer raus. Und er offenbar hat er gefragt, ja, was ist das Problem, warum will er nicht kommen? Und er hat dann ausgerichtet, er fühlt sich hässlich, er fühlt sich zu wenig schön. Und das habe ich wirklich eine schöne Anekdote gefunden, ist eure Frau Michaela bei der Hoteltür klopfen.
Sie ist mit mir aufgekommen und hat nachher am Alain Delon hat auch da sehr spontan hat sie eigentlich gesagt, «Ah, mais vous êtes encore plus beau que dans les photos.» und das hat dann nachher dazu geführt, dass sich das Ganze gelöst hat und die Spannung. Man muss wissen, es sind Leute, die unter enormem Druckste und klar, Alain Delon hat man auch können erklären, aber Schönheit, das hängt nicht von den 4, 5, 10, 15 Falten, die du im Gesicht hast, ab. Schönheit ist etwas anderes.
Mhm. Wir hören das zweite Lied, das er hat mitgebracht, von Fabrizio De André, «La guerra di Piero». Warum das Lied?
Weil jeder Krieg unsinnig ist. Piero hat einen Moment, wo er zögert, wo er den findet. Aber es ist ein Mensch, der einfach ein anderes Kleid trägt, vor dem Gewehr hat. Er könnte schiessen. Er schiesst nicht, er zögert, der andere zögert aber nicht. Und der Krieg ist für Piero vorbei. Und das zeigt die Sinnlosigkeit auch heute. Sinnlosigkeit von jedem Krieg.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Das ist der Klartext heute mit dem Marco Solari. Marco Solari, eben, ihr seid nicht nur Präsident vom Filmfestival von Locarno, ihr seid nicht nur Tourismusdirektor vom Tessin, zuständig für 700 Jahre Bundesfeier, ihr seid auch Manager gewesen, zum Beispiel bei der Migros. Und ich weiss, dass das nicht ganz einfach war, in die Struktur hineinzugehen. Wenn man so ein bisschen Freigeist war, dann zumal bei der Migros näher in die Struktur hinein, glaube, das ist euch nicht nur leicht gefallen.
Nein, es war schwierig, weil ich bin ja aus einer ganz anderen Situation raus zu Migros gekommen. Ich bin eigentlich immer ein bisschen, müssen sein, der Strahlenmann, mit Emotionen musste operieren. Ich habe es nicht mehr hören, der Sunny Boy aus dem Tessin. Ich habe es nicht mehr hören, wirklich nicht. Ich bin froh, dass ich jetzt 80 bin, ich höre wenigstens nur Sunny Boy von Tessin. Und dann bei den 700 Jahren Feier musste man ja auch kämpfen, wir müssen Leute überzeugen, Sponsoren überzeugen, wir positiv müssen sie mit Emotionen, politischen Emotionen,
Geschichten erzählen.
Geschichten, ja, absolut. Mhm. Und dann kommt man zu Migros. Und Migros ist natürlich, der Grosshandel ist extrem hart. Extrem. Und da könnt ihr mit Emotionen eigentlich nicht so viel operieren, sondern ihr müsstet mit Zahlen operieren. Und das hat man mir gesagt, nur habe ich nicht aus meiner Haut raus können. Also ich habe die Emotionen gezeigt und am Schluss hat man das auch akzeptiert, weil Migros war auch sehr extrem tolerant gewesen. Wobei man natürlich musste extrem präzise sein.
Und viel arbeiten.
Und enorm arbeiten. Das ist gegangen vom Morgen um 6 Uhr bis am Abend um 11 Uhr und 6,5 Tage. Das hat nichts zugegeben. Aber ich habe Schwierigkeiten gehabt am Anfang. Und das hat ja der Freund Flavio Cotti gemerkt. Er war dann im Aussendepartement. Und er hat mir nachher, es ist die Zeit, wo er Botschafter als Quereinsteiger genommen hat.
Und also als diplomatische Korps-Leute, die nicht die Ausbildung hatten.
Ja, hat 3-4 Diplomaten eingesetzt von aussen, was natürlich von den Diplomaten her, wo nicht sehr beliebt war, sagen wir das so. Und er hat mir einen Botschafterposten offeriert.
Der Botschafter-
in Rom. Das hat er gewusst. In Rom. Und dort habe ich mich müssen entscheiden. Und nachher habe ich gesagt, das darf ich nicht. Mit welcher Kraft kann ich, mit welchem Stärke gehe ich auf Rom, dann würde alles sagen, er hat es nicht geschafft bei der Migros. Und der Freund Gotti hätte nicht müssen auf Rom setzen. Das wär nicht gegangen. Und ich habe mir auch gesagt, das darf nicht sein. Im Leben gibt es schwierige Momente, da beißt man auf die Zähne. Man beißt auf die Zähne und man geht durch. Und ich war glücklich, dass ich das gemacht habe. Weil das hat sich nachher gelöst. Die Schwierigkeiten haben sich gelöst. Und so wie ich es gespürt habe, haben meine Direktoren in meinem Departement, jedes Departement hat ja 15, 20 Direktoren gehabt, haben mich gerne bekommen und Kollegen auch. Ich habe mich eigentlich bei dem Migros sehr, sehr wohl gefühlt am Schluss. Klar bin ich weg von Tessin und meine Frau war auch nicht immer da gewesen, also leicht war es nicht, aber ich habe gerne für Migros gearbeitet, auch weil die Ethik in der Migros sehr gross geschrieben war. Man hat alles gemacht für einen Kunden und das war für mich auch sehr wichtig. Ich habe nie ein einziges Mal in der Migros müssen lügen. Ich habe die Wahrheit, ich spüre das sehr stark, dass man die Wahrheit, dass man immer wieder die Wahrheit sagt und dass man nicht gezwungen wird, anders zu reden, als man denkt, zu handeln das sogar. Das ist für mich in meinem Leben von absoluter, zentraler Bedeutung gewesen.
Ihr habt viele Leute geführt in den verschiedenen Positionen, die ihr hattet. Gibt es irgendetwas, das ihr findet, das ist wie das Wichtigste, wenn man Verantwortung hat für Leute? Vielleicht es ist so blöd, eine Führungsmaxime, aber habt ihr das?
Ja, gut. Nein, das ist auch bei Ringe als stellvertretender Konzernchef. Dort ist es ganz klar. Deontologie, also was Journalismus ausmacht, das ist Wahrheit. Wahrheit. Es gibt ein Wort auf Griechisch, Paresia, Paresie. Und das heisst im Prinzip, dass man auf jeden Fall immer wieder die Wahrheit muss sagen, unabhängig von den Konsequenzen. Und das sind mehr, darum haben Journalisten nicht unbedingt viele Freunde, weil sie müssen, wenn es um das journalistische Prinzip geht, sogar gegen Freunde schreiben. Das ist, aber das ist die Wahrheit. Und,
hättet ihr Freunde, die gegen euch haben geschrieben?
Ich muss sagen, dass ich im Prinzip glücklich bin. Ich habe nicht so viele negative Artikel gehabt. Und die paar, die sie waren, die hat man die hat man akzeptiert. Sie hat zum Teil auch recht gehabt. Man lernt von den Kritikern, man lernt nicht von den, von denen, die applaudieren.
Wir sind schon fast am Schluss vom Klartext. Marco Solari, ihr habt es vorhin gesagt, ihr habt Hobbys, ihr schaut lesen, ihr schaut Filme schauen, ihr seid noch sehr, sehr agil und unterwegs in der ganzen Schweiz, kommen hier regelmässig in Kanton Bern eben.
Der Kreis ist geschlossen. Das Interview, das habe ich aus persönlichen Gründen habe ich gemacht. Ich gebe im Prinzip jetzt keine Interviews mehr. Die Zeit ist vorbei. Es gibt eine Zeit für alles.
Das ist sehr schön und ich fühle mich geehrt, wenn das tatsächlich so ist. Wir kommen noch zum letzten Lied, das ihr habt mitgenommen habt, das euch wichtig ist. Es ist jetzt vielleicht nicht ein typisches Lied, das man auf Kanal 3 gehört, aber ein wahnsinnig schönes. Es ist ja nicht ein Lied, sondern es ist Teil von einer Oper. Va Pensiero, also der Gefangenenchor in Nabucco. Warum das Lied?
Weil jedes Volk, das unterdrückt wird, reagiert. Und im Nabucco ist der Gefangenenchor so etwas Intensives. Er ist repräsentativ nicht nur für die damalige historische Situation, sondern das gilt jetzt weltweit für jedes unterdrückte Volk. Der Gefangenenchor ist universell.
Va Pensiero, der Freigedanke.
Solari Dorate.
Merci vielmals für das Gespräch, Marco Solari.
Merci auch.
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Klartext wird euch präsentiert von Klaus und Kappeler AG in Brück, eurem Photovoltaik-Spezialist. Ob Planung, Neuinstallation oder Unterhalt, alles aus einem Hang für eine leistungsstarke PV-Anlage. Mehr unter g-k.ch.